Zwei Wochen angefangen zu dem Thema Gott hat dich lieb. Und das wollen wir fortsetzen. Ich habe gesagt, es gibt ungefähr drei. Natürlich kann man mit drei Stunden dieses Thema nicht umfassend anschauen. Aber ja, man muss sich halt auch mal einen Zeitrahmen setzen. Es gibt in der Bibel einen Satz, wo Gott spricht, und zwar sagt der Mensch, wo bist du? Wisst ihr, wo das steht?
Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang? Hat recht. 1. Mose 3. Und zwar nach dem Sündenfall ist Gott wieder in den Garten Eden gegangen und der Mensch hat sich vor Gott versteckt. Und dann sagt Gott, Mensch, wo bist du? Allein hier sehen wir die Liebe Gottes, dass er überhaupt in den Garten kommt, weil er hat ja gesehen, dass der Sündenfall passiert ist. Er hätte eigentlich jetzt sagen können, okay, liebe Menschlein, ihr habt euch gegen mich entschieden, dann schaut, wie er zurechtkommt. Aber nein, er kommt in den Garten, sucht wieder den Menschen und fragt, Mensch, wo bist du? Und zwar nicht, weil Gott den Überblick über den kleinen, vielleicht eher kleinen Garten Eden verloren hätte und nicht gewusst hätte, wo sie sind, sondern weil das die Frage ist, Mensch, wo bist du innerlich? Mensch, wo stehst du? Mensch, wo bist du? Das ist nicht nur eine geografische Frage gewesen. Und diese Frage stellt Gott auch dir und mir heute Morgen. Mensch, wo bist du? Und zwar jeder kann da seinen Namen einsetzen. Es ist relativ einfach zu sagen, ja, mich würde mal interessieren, wo der Markus steht oder der Daniel oder so. Das ist aber nicht das Thema, überhaupt nicht, in der Bibel nie. Sondern Gott spricht immer dich und mich persönlich an und hat die Frage, Mensch, wo bist du? Und die Frage können wir heute mal mitnehmen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Thema. Gott hat dich lieb. Wir haben in der Kinderstunde schon gesungen, Gott ist die Liebe. Das ist ein sehr schönes Lied. Aber uns ist es, wenn ich jetzt fragen würde, hat Gott dich lieb? Ja, natürlich hat mich Gott lieb. Das ist uns fast schon so geläufig oder die Antwort kommt schon so, dass sie fast schon wie abgegriffen ist. Aber wir werden heute wieder sehen, dass die Frage viel tiefer geht. Und dass wir im Herzen diese nicht glauben oft, dass Gott uns wirklich lieb hat. Und zwar kommt es durch den Sündenfall, ich wiederhole ganz kurz von vor zwei Wochen, als Satan Adam und Eva ansprach, im Garten ging es nicht um den Menschen. Das muss uns ganz klar sein, es ging ihm nicht um Adam und Eva, sondern es ging ihm um Gott. Er wollte Gott demontieren. Und das hat er gemacht, indem er gefragt hat, hat Gott wirklich gesagt? Und dann, Gott hat sicher nicht gesagt oder so. Also seine Behauptung, Gott weiß, wenn ihr davon isst, dann werdet ihr sein wie er. Also er hat den Menschen A, angelogen, aber B, das, was viel schlimmer ist, er hat dem Menschen die Person Gottes genommen. Weil wir machen jetzt hinter Gott immer ein Fragezeichen. Hat Gott wirklich gesagt? Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen begleitet uns durchs ganze Leben bis heute. Und ich werde euch das beweisen heute. Weil wir Gott nicht glauben, das ist das Fragezeichen. Und da schließe ich mich mit ein. Der Satan hatte ein Ziel, uns die Person Gottes zu rauben. Er hat eine Frage gestellt, dass Gott das Beste für uns will. Gott weiß, wenn ihr davon isst, werdet ihr sein wie Gott. Euch werden die Augen aufgetan. Das heißt, Gott hat euch was vorenthalten. Und es stimmt nicht. Dann ihr müsst es in die eigene Hand nehmen. Ihr müsst jetzt essen von dem Ding, von der Frucht. Dann werdet ihr sehen, was passiert. Und der Mensch hat es in die eigene Hand genommen. Auch das ist falsch. Wenn wir das Leben in die eigene Hand nehmen, ohne Gott, dann scheitert es. Und das Vertrauen in die Person Gottes hat der Teufel damit nicht beschädigt, sondern zerstört. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir, solange die Sünde in uns wohnt, wird die Sünde und der Satan immer Gottes Person angreifen und uns den Glauben an Gott versuchen zu zerstören. Das wird nicht aufhören. Deswegen brauchen wir die Erkenntnis, Gott hat mich lieb. Das ist eine Erkenntnis, sind mehrere in der, im Wort Gottes natürlich, das uns festhält, wo wir am Herrn festhalten, egal was der Satan und die Sünde und sonst jemand von außen an uns heranträgt. Wir leiden bis heute darunter, dass wir Gott nicht vertrauen, und Gott muss diese Beziehung zu uns wieder heilen. Das ist ja das Verrückte. Wir glauben nicht an Gott oft und misstrauen ihm, und eben dann kommt Gott wieder und fragt, wo bist du, Mensch? Guck mal, hier bin ich. Und Gott versucht, oder Gott hat durch seinen Sohn, das haben wir das letzte Mal angeschaut, wiederhole ich auch gleich, das Vertrauen zu ihm wiederhergestellt. Das heißt, der Mensch von sich aus hat da nichts groß getan, wir wären auch nicht dazu in der Lage gewesen. Im Wort Gottes gibt es so viele Zusagen, und die beweisen eben oft unseren Unglauben, weil wir diesen Zusagen nicht glauben. Ich mache jetzt ein Beispiel, einfach dann höre ich aber auf damit, ihr könnt selber überlegen. Wo hast du den größten Mangel in deinem Leben? Müsst nicht antworten, will ich nicht wissen. Wo hast du den größten Mangel in deinem Leben? Die Frage ist schon falsch. Das heißt im Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Wie bitte? Mir wird nichts mangeln. So, ist der Herr nun dein Hirte? Und das ist die Frage heute. Wenn Gott wirklich der Herr ist, wenn Gott wirklich der ist, der ist in deinem und in meinem Leben, dann hast du und ich keinen Mangel. Das ist die Zusage Gottes. Und ich stolper über solche Verse, weil ich in meinem Leben immer wieder Mangel sehe und gesehen habe und mich an dem Mangel auch abgearbeitet habe. Und es funktioniert nicht. Man kriegt den nicht raus. Deswegen ist es auch ein Eingreifen Gottes von außen nötig für unser Leben. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ihr euch erinnert, habe ich vor anderthalb Jahren eine Predigt drüber gehalten und habe gesagt, das ist der zentrale Punkt von dem Ganzen, was danach kommt. Dass der Herr mein Hirte ist. Dass David bezeugt hat, der Herr ist mein Hirte, mein Gott, mein Hirte ist der, der für mich sorgt, der mich ernährt, der mich tröstet, der mir für Essen gibt, der mir hilft, wenn ich gefallen bin, der mich sucht, wenn ich mich verlaufen habe, der mich verarztet, wenn ich krank geworden bin und. Und das ist die Grundlage. Und dann kann man den zweiten Teil auch wirklich von Herzen sagen, mir wird nichts mangeln, weil der Hirte keinen Mangel zulässt. Satan hat gesagt, Gott hat euch das Wichtigste vorenthalten. Wenn ihr davon isst, werdet ihr sein wie Gott. Und es war eine Lüge, es war eine glatte Verführung, eine glatte Lüge. Und Satan arbeitet immer mit Lügen. Und Gott hat ihn aber widerlegt, weil Gott hat sein Bestes für uns gegeben, sein Liebstes. Und das war ja Jesaja 53, wo wir für zwei Wochen angeschaut haben. Er hat seinen Sohn gegeben, seinen einzigen Sohn, den er liebt. Den hat er für dich und mich ans Kreuz geschlagen, um für deine und meine Sünde zu bezahlen. Was soll Gott denn noch beweisen, dass er uns liebt, dass er dich liebt, dass er mich liebt? Er kann nichts Größeres geben. Und er hat seinen Sohn geopfert, wirklich geopfert. Das ist nicht eine schöne Geschichte, die man in der Bibel halt lesen kann, sondern es ist Tatsache. Der Herr Jesus ist am Kreuz verblutet und gestorben. Das heißt, er hat seinen Geist aufgegeben. Wir wissen es, er hat den Todeszeitpunkt bestimmt. Gott ist dadurch nichts aus der Hand geglitten, das stimmt. Aber es ist wirklich passiert. Der Herr Jesus wurde verurteilt, er wurde gegeißelt, er wurde bespuckt. Und er hat wirklich die Last der Sünde der ganzen Welt getragen. Und es hat ihm den Tod gegeben, den Tod, das Leben gekostet. Gott musste seinen Sohn in den Tod geben, weil er Sünde nicht, geht nicht. Sünde erfordert ein Opfer zur Tilgung. Und es kann nur ein Sündloser dieses Opfer sein. Und das war der Herr Jesus. Also Gottes Lieb, Gott hat dich lieb. Gott kann seine Liebe nicht mehr beweisen als das, was er schon getan hat in seinem und mit seinem und durch seinen Sohn. Die Frage ist, ob wir das für uns in Anspruch nehmen. Wer ist Jesus Christus für dich? Wie weit stimmen wir dem Plan Gottes zu, dass nur durch Jesus Christus ich Vergebung der Sünden habe? Dass nur durch Jesus Christus Erlösung möglich ist. Und das ist das, was die Bibel auch Glaube nennt, den Herrn Jesus im Glauben aufnehmen. Also Gott hat dich lieb, Gottes Handeln hat Satan widerlegt. Und jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen. In die Stunde, das Thema heute, gleiches Thema, aber andere Sichtweise. Wir können mal aufschlagen, Römer 8. Römer 8, Verse, die auch wieder relativ bekannt sind. Und wisst ihr, ich ertappe mich immer wieder zu sagen, er ist bekannt, kenne ich. Und ich kenne die Verse nicht. Wo ich die gelesen habe, jetzt wieder neu, ich habe gemerkt, ich kenne sie nicht. Ich habe sie schon oft gelesen. Aber kennen? Und es ist was, wo mich persönlich mir schon oft auffiel. Ihr könnt mal darauf achten in Unterhaltungen, wenn man sich unterhält, wie oft man selber sagt, ja, ja, das weiß ich. Ja, ja, das kenne ich. Auch wenn es um Glaubensthemen geht. Ja, ja, die Stelle kenne ich. Und man hört gar nicht mehr zu. Das ist eine große Gefahr, die gewisse Gleichgültigkeit, dass man ja, sagt, ja, das kenne ich. Im Glauben kann man kein Sparkonto führen. Wisst ihr das? Es geht nicht auf Vorrat. Israel konnte Manna nicht auf Vorrat sammeln, sondern musste jeden Tag neu raus und sammeln. Und Glaubensleben kann man nicht auf ein Sparkonto legen. So, jetzt habe ich 50.000 oder weiß ich, jetzt habe ich 100.000. Jetzt habe ich und so weiter. Nein, Glaube ist jeden Tag neu. Und deswegen gibt es keine Stellen, ja, die kenne ich eigentlich. Ich sage es mir selber. Weil sie sind wieder ganz neu lebendig. Und wenn wir die jetzt lesen, denke ich, ich wünsche mir so, dass es euch so geht, wie es mir gegangen ist. Wir lesen mal zusammen Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um meinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, ist ein Zitat aus dem Psalm. Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Glauben wir das? Es sind ganz gewaltige Verse. Wir werden es jetzt noch mal ein bisschen anschauen und versuchen lebendig auch damit uns zu beschäftigen. Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Eine schon fast herausfordernde Behauptung, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn du und ich weiß, dass Gott für dich ist, für mich ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Fragezeichen. Wenn der mächtigste Mann das Bild in einem, weiß ich, in einer Regierung, in einem Land für uns ist, wer kann uns dann noch was anhaben in dem Land? Niemand. Ein schwaches Beispiel. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des ganzen Universums, der Herr, der dich und mich gemacht hat, so wie du bist, wie ich bin, der bewiesen hat, dass er uns lieb hat, der seinen Sohn geopfert hat. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Niemand mehr, weil es ist niemand mehr drüber. Wenn der Oberste für dich ist, also im Rang, dann können die unten drunter zwar Anklagen erheben, aber am Schluss kommen die ganz hoch, das werden wir noch mal lesen. Und ganz oben heißt es, nee, das ist in Ordnung. Ich bin für den nicht. Also wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Warum hat denn Gott seinen Sohn hingegeben? Warum? Warum musste der Herr Jesus sterben? Damit wir frei werden von Sünde, Tod und Satan. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Ein herausforderndes Wort. Alles. Alles nimmt nichts aus. In Christus ist alles. Alles, was du und ich brauchen für unser Leben hier auf der Erde, für Zeit und Ewigkeit. Glauben wir das? Kommen da nicht so Fragen, ja warum? Warum ist dann das in meinem Leben passiert? Warum bin ich dann dort aufgewachsen? Ich meine, wir können schon mal sehr dankbar sein, dass wir in Deutschland geboren sind, nebenbei bemerkt. Also da fällt schon mal ganz, ganz viel weg, wo wir Gott Vorwürfe machen könnten. Ist doch auch schön, ne? Aber vielleicht hadert man mit seiner Situation. Warum hatte ich so einen komischen Lehrer? Warum hatte ich dies? Warum hatte ich jenes? Der Jesus sagt, oder Gott sagt, mit seinem Sohn will er uns alles schenken. Also es gibt nichts, was da überm Herrn steht. Und nichts, was, wo er nicht lösen könnte. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Das könnte man jetzt falsch verstehen, aber ich komme da nochmal drauf zurück. Also er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, da kommt wieder die Liebe Gottes, Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn wirklich töten lassen, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie wir damit ihm nicht uns auch alles schenken, weil das ist das Ziel gewesen. Gott hat auch seinen Sohn nicht geopfert, damit wir wieder in Sünde und Sklaverei leben, auch als Gotteskinder, dass wir uns wieder vom Teufel belügen lassen, dass wir uns wieder von Gott trennen lassen, dass wir seiner Liebe nicht glauben, dazu ist er doch nicht gekommen. Dazu hat er doch nicht seinen Sohn geopfert, sondern er hat ihn geopfert, weil er uns alles schenken will. Eben die ganze Beziehung zu ihm soll wieder heil werden. Dann Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Das ist ein sehr spannender Punkt. Wenn du dem Herrn Jesus gehörst, wer kann dich noch anklagen? Der Herr Jesus hat für deine Sünde bezahlt. Du hast den Herrn Jesus angenommen, du bist reingewaschen durch sein Blut. Deine Sünden sind dir vergeben, du bist erlöst. Und die Bibel sagt, du bist gerecht gesprochen vor Gott. Du bist heilig. Und wer kann dich jetzt anklagen vor Gott? Niemand. Gott hat dich gerechtfertigt, heißt es ja hier. Gott ist es, der rechtfertigt. Gott hat gesagt, der meinen Sohn angenommen hat, ist gerecht, ist gerechtfertigt. Ich sehe keine Schuld mehr an ihm, weil ich durch den Sohn ihn sehe und da ist nichts. Also, wer hat das Recht, dich anzuklagen? Niemand. Einfach niemand. Weder du selbst, noch jemand von außen. Dann wird der eine oder andere sagen, ja, aber das geht ja nicht auf. Gott sagt ja auch, spricht ja auch was von Sünde und Not und alles im Leben. Und mit Not komme ich nachher nochmal drauf. Gott ist klar, der Heilige Geist wird uns immer auf Sünde aufmerksam machen. Aber nicht, um uns anzuklagen, sondern damit wir sie bereinigen, damit wir Buße tun und frei werden von der Schuld. Der Satan kommt aber und klagt an. Er ist der Ankläger oder der Verkläger. Er macht uns schlecht. Er will uns schlecht machen vor Gott. Schau mal den. Der hat gestern wieder gelogen. Der taugt eh nichts für dich. Und ich selber marder mich auch. Ich klag mich an und ich bin so schlecht. Nein. Tu Buße über die Schuld, die dir bewusst wird. Aber vom neuen Leben her bist du heilig und rein und gerecht. Und das müssen wir verstehen. Und im Glauben, jetzt komme ich wieder, glaubst du das? Im Glauben erfassen. Und da tun sich ganz viele ganz schwer damit, weil man die Realität ja sieht im Leben. Und das ist wieder der Satan, der hat gesagt, guck mal da und so. Die Eva hat dann geguckt und hat gesagt, oh ja, die Früchte sind gar nicht so schlecht zu essen. Ja. Hat sich also verführen lassen, auf das zu gucken, was man sieht. Du sollst nicht auf dich sehen. Wie gesagt, schon im Opferdienst im Alten Testament sieht man, Schuld, die zwischen Gott und dem Menschen steht, gehört bereinigt. Und damit ist es wieder klar, die Luft ist rein. Gott sagt, die Sünden sind getilgt wie ein Nebel, der Nebel ist weg. Er hat sie versenkt an die tiefste Stelle des Meeres, sie sind weg. Oder musst du dich nicht mehr anklagen, musst dich nicht martern, musst dir nicht Vorwürfe machen. Ein anderer braucht mich auch nicht anklagen, macht er vielleicht. Vielleicht gerade unter Eheleute geht es schnell mal. Was hast du da gemacht? Warum hast du das so gemacht? Anklage innerhalb der Familie, Kinder, Eltern, Eltern, Kinder, sehr oft vertreten. Vorwürfe, Anklage, ja, habe ich was, und das gilt dieselbe Regel, habe ich was falsch gemacht? Habe ich wirklich Fehler vom Bock geschossen? Dann stehe ich hin und sage, es tut mir leid und entschuldige mich dafür. Und damit ist es erledigt. Und die Anklage, die können Menschen zwar noch länger erheben, aber damit muss ich lernen, umzugehen. Gott klagt mich nicht mehr an für bereinigte Schuld. Und er ist der Höchste. Wer will mich anklagen, wenn Gott mich freispricht? Niemand. Niemand. Jetzt gibt es Punkte im Leben, wo wir uns schwer tun, weil wir, ich sage es jetzt mal eben, durch Begebenheiten im Leben Schaden erlitten haben. Ich denke, jeder in einem gewissen Maß kann das bei seinen Eltern sagen. Die Eltern waren aber nicht zu 100% korrekt zu mir. Und dann gibt es immer einen Bereich, wo man sagt, ja, aber der war wirklich falsch. Und dann gibt es Not im Leben, die man selber nicht verantworten kann. Man kann nichts dafür, zum Beispiel in welches Elternhaus, in welche Familie man geboren wurde. Es ist manchmal nicht nur die Eltern, es ist ja die ganze Familie, wo damit zusammenhängt. Das kann vieles zum Segen sein, aber meistens gibt es auch Dinge, die Not machen. Oder eben Schule, Freundschaften, wo man jemanden sich anvertraut hat und nachher hat er einen Stich gelassen. Verletzungen, die wir erlitten haben. So, das ist, da haben wir uns nicht aktiv versündigt, sondern da haben Menschen sich an uns versündigt. Oder wir haben es einfach als Verlust empfunden, ob das jetzt der andere direkt versündigt hat, will ich alles nicht letztlich bewerten. Es geht darum, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Weil wenn wir hören, dass der Jesus, dass mit ihm uns alles gegeben ist, dann muss es auch hierfür eine Lösung geben. Und die Lösung gibt es auch. Und zwar der allererste Punkt, nicht Gott schuldig sprechen. Zweiter Punkt, nicht dich schuldig sprechen. Anklage erheben an dich, Anklage an Gott. Diese Dinge, die wirklich passiert sind, verführen uns oft zu Anklagen gegen andere und gegen Gott. Wie kriege ich es dann los? Es ist Bestandteil meines Lebens. Also ich kann es nicht aus meiner Biografie löschen. Geht nicht. Delete hier, Computer, geht es. Kann man mal so einen Artikel, wo man schreibt und dann merkt man, oh, am Anfang habe ich aber ein bisschen daneben gehauen, mal delete, ist das Ding weg. Das geht nicht. Das wissen wir. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen es als von Gott gegeben in unserem Leben akzeptieren. Wir müssen es nicht schönreden, wir müssen es nicht toll reden, es war nicht toll, aber Gott hat es in meinem Leben so zugelassen. Warum? Das ist eine mühsame Frage, sage ich euch gleich. Die Warum-Frage stellen wir vielleicht noch im Himmel. Ich weiß nicht, ob ich Gott dann dort noch so Dinge frage. Vielleicht interessiert es mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr vor lauter Schönem, wo ich sehe. Frage ich nicht mehr, warum ist mir das, der Schrott passiert hier auf der Erde. Aber ganz wichtig ist, Gott hat es nicht gemacht. Gott hat es nicht verbockt. Aber er hat es zugelassen in deinem Leben. Und das muss man einfach erstmal, das muss man erstmal verdauen. Weil es ist so, es gibt Not im Leben, es gibt schwierige Situationen, es gibt unverschuldet, es gibt Unfälle. Da fährt man fröhlich auf der Straße, fährt mich einer um. Habe ich nichts falsch gemacht, bin weder zu schnell gefahren, noch zu weit links, noch irgendwas, weder getuned, noch sonst was, also frisiert oder sonst, sondern einfach korrekt. Und Bums macht's und mein Leben verteilt sich in zwei Hälften, eins vor dem Unfall und eins nach dem Unfall. Das ist Tatsache. Aber auch da darf ich sagen, Herr, es ist so, hilf mir damit zu leben. Aber ganz wichtig ist, dass ich Gott es nicht anklage, sondern Gott sagt hier ganz klar, er hat dich lieb. Auch wenn Dinge passieren, die wir als schlecht und schlimm empfinden. Aber das ist genau der Punkt. Glauben wir, dass Gott uns wirklich in jeder Situation, unabhängig von Dingen, die passiert sind, von Gefühlen, die ich habe, von Empfindungen, von Taten, die ich getan habe, von Erlebnissen, die ich erlebt habe, glaube ich wirklich, dass er mich lieb hat? Und trotzdem gibt es schwere Dinge im Leben. Meine Schwiegermutter ist Flüchtling gewesen im Krieg. Was die erlebt hat, das hat sie immer gewusst. Auch wo sie mit Mitte, Ende 70 noch gelebt hat. Vergessen hat sie es nicht. Aber der Herr will, dass es nicht uns belastet, dass es nicht zu Anklage führt, dass es uns nicht runterzieht, wie man das so salopp sagt. Dass wir nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, weil so Dinge können das hervorrufen. Und manchmal ist es auch ein Prozess. Aber wichtig ist, dass wir akzeptieren, dass Gott das so in dein Leben, in mein Leben gelegt hat und ich trotzdem mit ihm vertraue und weiß, er ist bei mir, er lässt mich nicht alleine und er hilft mir auch heute und morgen und übermorgen. Und das ist ganz wichtig, sonst werden uns der Satan uns immer wieder dahin bringen, dass wir Gott anklagen. Und wir werden immer wieder da hineinrutschen, dass wir sagen, was bin ich doch für ein armer Mensch? Was habe ich alles Schlechtes erlebt in meinem Leben? Das Leben war ungerecht zu mir. Ich will auch gern mal schöne Zeiten und so weiter. Wer kennt es nicht? Entweder phasenweise oder manchmal auch wirklich lange Jahre. Das sind die Dinge, wo wir dann anfangen zu klagen. Und das dürfen wir lernen, dass wir nicht mehr klagen, weil wir Gott einfach sagen, okay, du hast es in mein Leben gelegt. Und wenn wir hier ein paar Verse vorher lesen, heißt es, Vers 28, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, Gott will sogar deinen Schrott und meinen Schrott, den ich erlebt habe, benutzen, alle Dinge zum Besten, zum Guten mitwirken, dass sogar noch was Gutes daraus wird. Das traut man sich ja fast nicht zu sagen. Aber Menschen, die oft viel Not erlebt haben, auch unberechtigte Not, die kriegen oft, weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber da ist oft, wenn sie es richtig anwenden, entsteht eine Persönlichkeit, die oft anderen wieder hilft, die weiß, von was sie redet. Also Gott will nicht, sagt nicht, es war nichts. Aber die Dinge, die passiert sind, sollen zum Guten mitwirken. Ja, Jesus will das sogar von der Anklage umdrehen und verwenden für sich. Und du, derjenige, der so Not erlebt hat, versteht einen anderen ganz anders, wie der, der es nicht erlebt hat. Das ist einfach so. Und der Herr Jesus kann aus Mist Dünger machen, hat Manfred immer gesagt. Er kann auch die von den Heuschrecken gefressenen Jahre wieder ersetzen, war auch so ein Zitat von Manfred Kubetzko. Also die Zeiten, wo wir sagen, die waren aber schlecht, ich sage es jetzt nicht, das andere Wort, die kann der Herr auch erstatten, wie er das macht, was er macht. Aber wichtig ist, dass ich den Zugang zu ihm nicht verliere, dass der Satan es nicht schafft, mir den Herrn zu rauben und uns immer wieder in diese Schlaufe der Anklage reinzuschieben und der Verzweiflung. Und deswegen sage ich, haben wir wirklich verstanden, was es heißt, Gott hat dich lieb? Und ich muss sagen, in der Tiefe erahne ich es, aber wirklich alles verstanden. Ich denke, da braucht es auch noch Zeit. Jetzt nicht, um das auf die Bank zu schieben, sondern einfach, das ist eine Tiefe, wo uns hier entgegenstrahlt, da ist man einfach platt. Und Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte, Gott hat dich auserwählt, der Herr Jesus ist in deinem Herzen, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage haben, erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und das ist das Wunder, das Gott tat durch seinen Sohn. Das ist absolut krass. Das ist unvorstellbar. Er hat Neues geschaffen. Wir haben es in der Mittwochbibelstunde gehabt. Warum heißt denn, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden? Weil es ist was komplett anderes. Den Herrn Jesus im Herzen zu haben, ist ein neues Leben. Und das ist die Hoffnung auch, die wir haben. Und da darf auch dies uns helfen und bewusst sein. Die Zeit ist um, ich wollte eigentlich mehr von Römer 8, wir werden das noch fortsetzen. Aber es kam jetzt so halt raus, wie es rauskam. Weil es so wichtig ist. Ich kenne Menschen, die werden 60, 70 und die hängen in der Schlaufe von der Kindheit. Ich verstehe es menschlich. Ich verstehe es. Aber mir tut es auch weh, weil ich weiß, dass der Herr Jesus mehr hat. Er hat einfach mehr. Mehr zu bieten hat. Und der letzte Vers, den ich euch lese dazu, und das nehmt ihn einfach für euch. Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet, heißt es dort, aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Verstehen wir? Unser altes Leben ist vorbei. Er hat uns versetzt. Ich kann jetzt hier nichts groß versetzen, es ist alles wertvoll, aber ich kann hier meine Bibel versetzen. Da war sie und jetzt ist sie da. Und sie ist nicht mehr da. Und wisst ihr, wo er uns hinversetzt hat, in das Reich des Sohnes seiner Liebe? Ja, das haben wir gelesen. Aber habt ihr auch den ersten Teil wahrgenommen? Aus der Macht der Finsternis. Es geht hier nicht um Pille-Palle, sondern der Satan, die Macht der Finsternis, meldet noch Anrechte an, hier, obwohl wir hier sind. Und wir gucken dauernd hier. Und Gott sagt, nee, bleib hier und guck auf mich. Und das, ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber das alte Leben war kein Spaß. Das war in der Macht der Finsternis. Mit einem Ziel, uns ins Verderben zu bringen. Und da hat die Sünde, Satan, alle haben da gewirkt. Und der Herr Jesus hat uns da rausgerissen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben mit dem Alten abgeschlossen. Und wir dürfen wirklich neues Leben haben. Glauben wir das? Glauben wir das? Und das dürfen wir. Wir wollen nun aufstehen und beten zum Schluss.